Ja, ich freue mich auch, heute Mittag unter Ihnen euch zu sein. Einige kenne ich etwas, andere weniger. Das ist schön, heute hier zu sein. Als mich Andreas Hemminger angefragt hat, gerade für heute, für einen Vortrag bei Ihnen, da war mir gleich klar, über was ich sprechen möchte. Denn der Tag gibt das Thema vor. Wenn ich jetzt von einem Sportverein sprechen würde und sagen würde, das Tag gibt das Thema vor, dann müsste ich annehmen, die Zuhörer dächten an die WM in Katar. Aber ich weiß ja, wen ich vor mir habe. Und Sie wissen das auch. Es ist schon gesagt, der letzte Tag dieses Jahres im Kirchenjahr. Ist ja immer so spannend, gell? Wir Christen mit zweimal Jahresschluss. Einmal am Ewigkeitssonntag und einmal den kalendarischen dann an Silvester. Und dieser letzte Tag tatsächlich erinnert uns daran, dass alles mal zu Ende geht, dass alles einmal das letzte Mal sein wird und alle einmal, wie es Andreas Hemminger schon gesagt hat, die letzte Reise antreten müssen. One-Way-Ticket, also ohne Rückfahrkarte. Ja, wir sind hier nur, wie es jemand mal schön gesagt hat, zu Gast auf einem schönen Stern. Die Erde ist ja ein Planet, man kann ihn also als Stern sehen, auf diesem blauen Planeten. Und herrlich zu sehen, auch wenn wir sie aus dem Weltall Bilder senden, wie schön diese Welt ist. Unglaublich schön. Aber auch das, was wir im Kleinen dann hier erleben, da können wir ganz viel Schönes sagen. Und jetzt eben die letzte Reise. Ich mache das so, wenn Sie sehen wollen, dann müssen Sie sich halt ein bisschen so sitzen, dass Sie hier hinschauen können. Ich weiß, für die, die eigentlich da googelt, ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, Sie können es mit Ihrem Nacken gut aushalten. Ja, nur auf der Durchreise sind wir und einmal müssen wir Sie antreten, die letzte. Wie lange unsere Aufenthaltsgenehmigung oder Aufenthaltstitel heißt das ja eigentlich, ist, das weiß von uns niemand. Wir wollen leben, das steckt in uns allen drin, so lang wie möglich. Und das ist was ganz Gutes, diesen Willen zum Leben. Die ganze Schöpfung, die Kreatur ist darauf angelegt, dass man leben will. Ans Sterben werden wir nur ungern erinnert. Wir sind Kinder unserer Zeit. In den Werbefotos und in den Filmen kommen immer die strahlenden Gesichter, lebenslustige junge Menschen vor. Der Tod hat da gar nichts verloren. Er würde nur dieses hellblau-rosarote Bild stören. Forschung und Medizin haben weitgehend ein langes Leben möglich gemacht. Die Lebenserwartung liegt heute weltweit zwischen 70 und 75 Jahren. In Deutschland etwa zwischen 78 und 83 Jahren. Ist ja bekannt, die Frauen leben länger wie die Männer im Schnitt. Im Mittelalter betrug sie bei den Frauen ungefähr 25 Jahre. Das muss man sich vorstellen. Bei Männern 32 Jahre. Also da war man dann schon sehr alt. Die Menschen waren viel näher damals dran am Tod. Ein mittelalterliches Lied hieß, mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen. Wer ist, der uns Hilfe bringt, dass wir Gnad erlangen? Das bist du, Herr, alleine, uns reuet unsere Missetat, die dich, Herr, erzürnet hat. Heiliger Herr, Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, barmherziger, heiland, du ewiger Gott. Lass uns nicht versinken in des bitteren Todes Not, Kyrie eleison. Das wurde 1456 in Salzburg gedichtet, vor also bald 600 Jahren, und steht in unserem Gesangbuch. Die Erfahrung der Menschen damals, sie starben früh, es gab Krankheiten, Seuchen, die Kindersterblichkeit war hoch, gell, wenn die so viele Kinder hatten, wie viele sind da wieder gestorben. Beim Paul Gerhard war, glaube ich, nachher ein Sohn, der überlebt hat und noch eine Tochter. Auf jeden Fall ein ganz großes Risiko. Und da war der Tod fast allgegenwärtig, nicht auch die Sicherheit. Damals war er längst nicht so wie heute. Viele Menschen starben beim Bauen von Kirchen oder Gebäuden oder im Wald. Ja, konnte auch passieren, dass man von Räubern erschlagen wurde. Die Angst vieler Menschen war der plötzliche Tod. Das kommt zum Teil auch noch in Liedern in unserem Gesangbuch zum Ausdruck. Im Morgenlied aus meines Herzens Grunde, da heißt es in der dritten Strophe, du wollest auch behüten mich gnädig diesen Tag vor Teufels List und Wüten, vor Sünden und vor Schmach, vor Feuer und Wassersnot, vor Armut und vor Schanden, vor Ketten und vor Banden, vor bösem, schnellem Tod. Heute denken die Leute gerade umgekehrt. Wenn's mal so weit ist, dann soll's bitte schnell gehen. So, dass ich nicht mehr leiden muss und nichts mehr spüre. Früher dachten die Menschen ganz anders. Das Wichtigste war die Frage, bin ich vorbereitet? Einige Heilige, wie etwa der Christophorus oder auch Josef, wurden gegen einen unvorbereiteten Tod und oder um ein gutes Sterben angerufen. Der tägliche Anblick des Christophorus sollte vor einem unvorbereiteten Tod bewahren. Und diese übergroße Darstellung, das sieht man auch an manchen Kirchen, diente genau diesem Zweck. Es ist ja eine klare Symbolik drin. Der Christophorus bringt das Christuskind über diesen Fluss, über diesen Strom. Es ist natürlich eine Legende, aber immerhin, die Menschen damals haben ja viel in heiligen Legenden gedacht und übrigens deswegen ist ja auch Allerheiligen entstanden, das Fest, weil man mal gemerkt hat, man kriegt die gar nicht mehr alle unter, dann muss man da halt ein Fest für den Rest sozusagen, für alle Heiligen machen. Aber das war, hat die Menschen bewegt und deswegen sagen, der kann uns vielleicht helfen, dass wir durch diesen Strom des Todes durchkommen. Man fürchtete eben, ohne rechte Vorbereitung der Seele und ohne christliche Begleitung sterben zu müssen. Im Spätmittelalter, also etwa die Zeit, wo der Martin Luther lebte, geboren wurde, da entwickelte man die sogenannte Kunst des Sterbens, lateinisch Ars Moriendi. Man schrieb auf, wie die christliche Vorbereitung auf einen guten, das Leben gut abschließenden beziehungsweise auf einen heilsamen Tod aussehen soll. Und man wollte damit erreichen, dass die Menschen sich um das Heil ihrer Seele bemühten, solange noch Zeit dazu war. In einer solchen Erbauungsschrift finden sich für gewöhnlich Ausführungen über Versuchungen und Wurzelsünden, die dem Heil der Seele gefährlich oder abträglich sein konnten, Versuchungen des Glaubens etwa, dass man der Verzweiflung nachgeben sollte, wäre so eine Versuchung durch Hochmut oder Stolz oder auch durch irdische Güter, gefolgt von vielen Erläuterungen, wie man denn praktisch diesen Versuchungen begegnen könnte. Ich will nicht ins Mittelalter zurückkehren, so interessant das vielleicht mal ist zu sehen, wie war denn das früher. Wir können froh sein für die Zeit, in der wir heute leben, ohne Seuchen, ja, man kann sagen, Moment, Corona war doch noch gar nicht so lange her, stimmt. Aber wenn man sieht, wie hilflos die Menschen im Mittelalter zum Beispiel gegenüber der Pest waren, da ist es ja völlig anders, wie wir heute mit solchen großen Pandemien umgehen konnten. Gesünder, bequemer ist das Leben geworden. Ja, auch was das Heizen und vieles andere betrifft. Und jetzt haben wir seit über 77 Jahren Frieden in unserem Land. Wie anders sind die Menschen in der Ukraine dran? Zum Beispiel, sie sind nicht die einzigen, wo Krieg ist, aber da ist es halt am nächsten dran in Europa. Sind wir doch froh, auch dass wir nicht vor einem unberechenbaren Richter und mit der Angst auf die Hölle uns plagen müssen. Das hat die Menschen damals unglaublich in Beschlag genommen. Ich will aber nicht behaupten, dass man jetzt gar nicht mehr an Sterben denken soll und einfach sagt, wie es kommt, kommt es halt. Nein, das bleibt, was der Peter in Psalm 39 sagt, und es soll auch unsere Bitte sein, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat. Das kommt auch in unserem Thema vor, und ich davon muss. Weil das oft verdrängt und verschwiegen wird, dieses unangenehme, aber unvermeidliche Thema, darum möchte ich es aufgreifen. Ich bin bestimmt nicht ein Experte dafür. Ich habe, wie Sie alle, die letzte Reise vor mir. Ich habe durch meinen Beruf mit Menschen, die um Angehörige mehr oder weniger trauern, zu tun gehabt, muss ich weitgehend sagen. Mit Rückblicken ins vergangene Leben, mit Beerdigungen, mit plötzlichen Todesfällen in der Notfallseelsorge. Selten wurde ich zu den noch Lebenden ans Sterbebett gerufen. Ebenso selten haben wir miteinander noch Abendmahl gefeiert. Da hat sich sehr viel verändert in den vergangenen Jahren, auch wenn ich die Zeit anschaue, wo ich angefangen habe, wie der Bauer als junger Vikar und wo ich dann meinen Dienst beendet habe. Die letzte Reise ist unser Thema. Sie ist anders als alle anderen Reisen, die wir zu Lebzeiten machen. Da kehren wir wieder zurück an den Ort, wo wir aufgebrochen sind, aber bei der letzten Reise ist es anders. Sie bringt uns an einen anderen Ort. Christen nennen diesen Ort den Himmel. Wir sind nur Gast auf Erden. Unsere Heimat ist im Himmel. Bei Frachtgütern nennt man das Final Destination, den endgültigen Bestimmungsort. Unsere Lebenszeit ist immer eine Zwischenzeit, wie lange sie auch geht. Hier sind wir nur Gast, zu Hause sind wir im Himmel. Auch der Friedhof und das Grab sind darum nur ein Zwischenort. Freilich meinen wir mit Himmel nicht den Himmel, den wir sehen, sondern die unbegrenzte Welt Gottes. Die Engländer haben ja zwei Worte für Himmel, mit denen sie das unterscheiden können, wir nur eins. Reisen hat beides in sich. Ein bisschen mulmig kann es einem sein. Man weiß ja nicht, was einen alles erwartet. Aber auch Vorfreude kann einen beflügeln. Neues sehen und entdecken, aufatmen, erholen, entspannen. Und ich glaube, so wie wir das manchmal schon fühlen, wenn wir hier Reisen unternehmen, so ist es auch mit der Reise in den Himmel. Dass uns das natürlich ein Stück mulmig ist, aber hoffentlich ist auch ein bisschen das Ziel des Nachmittags, die Vorfreude überwiegt. Und auch in vielen Liedern unseres Glaubens kommt das ja zum Ausdruck. An was sollen wir vor der letzten Reise denken? Ich habe 7 Punkte zusammengestellt, die mir wichtig erscheinen. Das erste, gut mit den Erinnerungen umgehen. Erinnern ist ja ein Thema, vor allen Dingen im Alter. An Dinge, die weiter zurückliegen, ist die Erinnerung oft frischer als an das, was gestern war. Meine Tante hatte mir als Bub mit etwa 7 oder 8 Jahren gesagt, wenn du mich fragst, was gestern war, dann kann ich dir das jetzt sagen. Aber wenn du mich fragst, was vor 50 Jahren war, dann weiß ich das noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe das als Kind nicht verstanden. Wie kann sowas sein, wenn es so lang zurück ist und so nah. Aber ich verstehe das heute richtig gut. Wie kommt es? Im Alter wird es für Menschen immer schwerer, neue Informationen zu speichern. Kann ich nur bestätigen. Das Kurzzeitgedächtnis lässt nach, das Langzeitgedächtnis wird dafür aktiver. Längst vergessene Psychologen würden sagen, verdrängte Erlebnisse aus der Vergangenheit kommen hoch. Sie sind oft so präsent, als wäre es erst gestern gewesen. Ich hatte da ein weitschwingendes Kleid mit gelben Blümchen an, in dem ich mir sehr schick vorkam, erinnert sich eine 80-Jährige an ihren ersten Tanzabend und wundert sich dann selber, ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt gerade eingefallen ist. Vielleicht geht's Ihnen mit anderen Erlebnissen auch so. Nicht an alles erinnern wir uns gern und nicht an alles haben wir gute Erinnerungen. Wir können natürlich nicht vermeiden, dass wir auch an Schweres, an Unangenehmes erinnert werden, an Leid und Unrecht, das uns vielleicht widerfahren ist. Aber da ist es ein guter Rat, wie es Luther mal gesagt hat, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Gut mit den Erinnerungen umgehen, das heißt, prüft alles, aber das Gute behaltet. Oder im Aschenputtelmärchen heißt, die Schlechten ins Gröpfchen, die Guten ins Töpfchen. In der Bibel wird Israel ganz oft aufgefordert zu gedenken. Es gibt sogar Gedenksteine. Gedenken der Taten Gottes in unserem Leben, seiner Güte. Das kann wirklich auch eine Kraftquelle sein. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden, deine Ältesten, die werden dir es sagen, steht 5. Mose. Wir dürfen das auch in unserer Lebensgeschichte praktizieren. Gedenken, was war in unserem Leben, woher wir kommen, wie es dazu kam, dass wir überhaupt unseren Beruf erlernt haben, dass wir geheiratet haben, auch dass wir zum Glauben gekommen sind, in der Kirche, in der Gemeinschaft, eben auch als Christenmenschen eine Heimat gefunden haben. Das kann man lernen. Je weniger man vom Schlechten redet, desto weniger nimmt es einen Raum in den Gedanken ein. Das ist wirklich, wie ich selber schon erlebt, an dem, was du hängst, was du immer wieder sagst und erwähnst, das geht dann auch immer wieder mit dir. Und wenn du da so ein bisschen Selbstdisziplin übst, dann geht es auch etwas mehr aus dem Gedächtnis heraus. Ein weiterer Punkt, Dankbarkeit üben. Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens, so hat jemand mal gesagt. Ich liebe diesen Satz sehr. Es gibt ja ganz viele Dinge, an die man sich erinnert und die man wieder vergisst, auch Sachen, die sich gar nicht zu behalten lohnen. Aber Dankbarkeit geht tiefer, Dankbarkeit geht ins Herz. Dankbarkeit lebt von der Erkenntnis, dass ich was geschenkt bekommen habe. Kleine Kinder freuen sich, wenn sie was geschenkt bekommen, aber sie sagen nicht automatisch Danke. Das bringen ihnen die Eltern bei und zwischen dem 4. Lebensjahr und der Pubertät kommt dann das Danke von selber oder auch nicht. Eben das Ergebnis von Erziehung, aber nicht nur Erziehung, sondern auch von Einsicht und Erfahrung. Aber heute ist es mit der Dankbarkeit schwieriger als früher. Warum eigentlich? Dankbarkeit erinnert uns daran, dass wir auf die Unterstützung durch Mitmenschen oder auch auf den Schutz durch Gott angewiesen sind. Doch in einer Gesellschaft, die von Wohlstand und Weltlichkeit geprägt ist, wie die unsere, da ist die Dankbarkeit nicht populär. Man kann ja alles selber und man hat auch alles selber. Man ist von niemand mehr abhängig. Manchmal geht's den Menschen erst auf, wenn ihnen etwas fehlt, was ihnen bislang keinen Gedanken wert war, weil es für sie selbstverständlich war. Ein berühmtes Beispiel, die Gesundheit. Man denkt oft gar nicht dran, aber wenn man sie nicht mehr hat, dann ist da ein Riesenproblem da. Dankbarkeit kann man nicht nur lernen, sondern auch üben. Wenn ich jeden Abend 3 Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin oder mir wenigstens bewusst mache, muss nicht einen Stift nehmen, aber das ist ja das auch, was solche guten Dinge wie das Gebet erleben, Aufmerksamkeit, am Ende des Abends, was zum Beispiel dem Ignatius von Loyola sehr wichtig war, eben nochmal innehalten, nochmal Rückschau halten, was denn da war. Das macht was mit einem. Das kann einem richtig gut tun. Ich habe von einer Schmerzpatientin gehört, die viele Schmerzen hatte und trotz ärztlicher Bemühungen und Krankenhausaufenthalten gingen die eben nicht weg. Dass der Arzt ihr empfohlen hatte, jeden Abend 3 Dinge aufzuschreiben für sie, für die sie dankbar ist. Also nicht nur an ihre Schmerzen denken und das fällt mir und das tut weh, sondern 3 Dinge, für die sie dankbar ist. Im Englischen nennt man das Counting Blessings, die Segnungen zählen. Für die letzte Reise ist der zeitliche Rhythmus anders. Nicht 3 Dinge, die heute waren, sondern mehr als 3 Dinge, für die ich in meinem Leben dankbar bin. Wenn das jetzt mal jeder von uns aufschreiben würde und wir uns dann austauschen würden, dann stünde bestimmt bei den meisten Ähnliches auf dem Papier. Zum Beispiel Elternhaus. Ich glaube, viele können sagen, bin trotzdem dankbar. Auch wenn die Eltern nicht alles richtig gemacht haben. Solche Eltern gibt's gar nicht, die alles richtig machen. Gibt aber auch manche, die könnten da nichts dazu schreiben. Die würden sagen, ich habe sehr Schweres erlebt. Gibt es natürlich. Oder, dass wir in einer bestimmten Not bewahrt geblieben sind. Dass ich wieder gesund geworden bin mal. Dass ich den beruflichen Wiedereinstieg geschafft habe. aus verschiedenen Gründen, weil vielleicht die Firma zugemacht hat oder ich gemerkt habe, das ist doch nicht das Richtige, dass ich im Glauben meinen Halt und meine Hilfe erfahre. Alles Gründe für die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist für mich sowas wie Ernte halten. Was sammle ich, was mich nährt und stärkt, wie die Früchte, die ich in einen Korb legen kann, von denen ich zehre? Was wähle ich ganz bewusst aus, wie was Kostbares? Und das Schöne ist, wenn ich Christ bin, dann kann ich es meinem Gott und Schöpfer auch gegenüber zum Ausdruck bringen, sagen, im Herzen und im Gebet. Ich habe mal den Satz gelesen, der, glaube ich, tatsächlich ja, so zutrifft, habe mir das nie bewusst gemacht. Der Atheist, also der konsequent sagt, es gibt keinen Gott, hat eigentlich niemand, dem er danken kann. Wir haben einen, dem wir danken können. Gut mit den Erinnerungen umgehen, Dankbarkeit üben und das Nächste jetzt Regelungen treffen. Manche Dinge regeln sich von allein, sagt man, ja, das kennen wir, auch auf meinem Schreibtisch gibt es manchmal Stapel und ich bin dann etwas überrascht, was ich dann wiederfinde und manchmal auch schmunzle ich und denke, naja, das hat sich jetzt allein erledigt, manchmal ist gar nicht so angenehm, aber einige Dinge, die lassen sich bestimmt nicht von alleine regeln. Und die müssen angegangen werden, auch wenn sie unangenehm sind. Und dazu gehören eben solche Regelungen im Blick auf die letzte Reise. Wie ist das mit einer Vorsorgevollmacht? Wie mit einer Patientenverfügung? Wie mit der Beerdigung? Wie mit meinem Testament? Das sind Fragen, die geregelt werden sollten. Ich gebe Ihnen ehrlich zu, bei mir ist auch noch nicht alles so weit. Aber mir leuchtet es ein und ich weiß, dass es geschehen muss. Wenn wir sie nämlich nicht regeln, werden es andere machen müssen und vielleicht dann so entscheiden, wie wir das gar nicht gern haben. Ich gehe jetzt auf das Thema nicht viel näher ein, weil ich da nicht der Experte bin und es wäre ein absolut eigener Vortrag. Ich spreche mich nur dafür aus, dass wir die Dinge, die wir angehen sollen, nicht einfach verdrängen und liegen lassen. An der Stelle möchte ich jetzt aber auch das Stichwort Aberglaube aufgreifen. Kommt vielleicht überraschend, warum? Aberglaube hat ganz viel mit Angst zu tun. Wenn ich das und das mache, dann passiert was Schlimmes, sagt der Aberglaube. Oder wenn ich am Freitag den 13. über die Straße laufe oder eine schwarze Katze mir über den Weg läuft, dann hat das böse Folgen für mich. Manche Menschen haben Angst, wenn sie den Pfarrer im Krankenhaus ums Abendmahl bitten oder zu Hause, dass es dann mit dem Leben nicht mehr lang geht. Und wenn sie aufschreiben, wie sie sich ihre Beerdigung wünschen, dass sie dann bald sterben müssen. Ich kann Ihnen nur genau das Gegenteil sagen. Wo ich oder auch andere Kollegen ums Abendmahl gebeten wurden, da lebten die Menschen nicht oft nur noch lange, nicht alle. Ich bin nicht der Herr über Leben und Tod, aber es war einfach eine Beobachtung. Manchmal kamen sie sogar überraschend auf die Beine. Eine Frau steht mir vor Augen, noch gar nicht so lange, ein Kollege, ganz toll mit der Familie, Abschied gefeiert, auch in der Corona-Zeit und so. Und die lebt heute noch und kommt zu Veranstaltungen und sonst wo. Also das ist einfach, das ist ein Aberglaube. Das kann man sagen, das ist Angst an der Stelle, die wir haben. Kann ja verstehen, dass wir Angst haben. Brauchen wir uns gar nicht drüber lustig machen. Aber es ist eine unglaubliche Hilfe, wenn man das hat, auch mal als Pfarrer hat, wenn die Leute gesagt haben, das wünsche ich mir, auch die Lieder, das ist mein Denkspruch, das hat mich durchs Leben begleitet. Und da muss man einfach ganz nüchtern sagen, bei diesem Thema, einfach nicht der Angst nachgeben. Angst ist ein schlechter Ratgeber, so ist es, sondern dem Verstand folgen. Und der Verstand, der dringt auf Regelungen. Ein vierter Punkt, loslassen. Ich bin neulich auf einen Satz gestoßen, den ich mir aufgeschrieben habe. Greifen und halten kann ich schon von Geburt an, loslassen und hergeben muss ich mühsam lernen. Ja. Was sammeln wir alle im Lauf eines Lebens an? Loslassen. Schönes und Wertvolles, auch viel Unnützes und Überflüssiges. Weiß ich selber aus eigener Erfahrung. Einmal habe ich eine Kiste Bücher wiedergefunden beim nächsten Umzug. Die stand vom Vorgängerumzug noch unberührt da. Dann war mir klar, das brauchst du wirklich nicht. Das war wirklich, ist überflüssig. Und so gibt es manche Dinge. Vor ein paar Wochen habe ich von einem mir bekannten Frau gehört, die sagt, die sind weggezogen in ihrer Nachbarschaft, da hätte ein Ehepaar gewohnt, die hätten immer die Rollläden runtergelassen. Fast waren nur die Rollläden unten, weil die hatten Möbel und die Möbel sollten nicht von der Sonne irgendwo beeinträchtigt werden. Und dann sind die relativ bald beide hintereinander gestorben und es kamen die Kinder hatten sie keinen, es kamen dann die Nichten und Neffen, die halt mit diesen Möbeln gar nichts anfangen konnten und alles fiel rein in den Container, gell. Und so geht's ja manchmal. Also man kann es ja tatsächlich nicht mitnehmen. Der Gerhard Hirstegen sagt in einem Pilgerlied, man muss wie Pilger wandeln, frei, bloß und wahrlich leer. Viel sammeln, halten, handeln macht unseren Gang nur schwer. Wer will, der trag sich tot. Wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden. Wir brauchen's nur zur Not. Also dem Gerhard Hirstegen, seiner Lebensgeschichte, dem kann man das voll abnehmen. Aber so weit bin ich auf jeden Fall noch nicht. Und recht hat er trotzdem. So müsste es eigentlich sein, immer ein Stück weniger loslassen lernen. Auch in der Wohnung, in unserer vertrauten Umgebung, bis zum 70. Jahr sollte man seine Wohnfrage klären, hat jemand gesagt, der sich da ein bisschen näher beschäftigt. Oft machen zu große Einfamilienhäuser Probleme. Man soll sich rechtzeitig verkleinern, schauen, dass Küche, Bad auf einer Ebene erreichbar sind. Und es ist Trauer, sagte sie, aus dem Lebensumfeld umziehen, was man so gewohnt war, bevor man sich verändert, muss man sich dann auch von vielen Sachen trennen und entrümpeln und das ist nicht leicht. Aber wie ist denn eigentlich bei einer Reise? Da geht auch nicht alles in den Koffer. Vieles muss zurückbleiben. Doch hinterher staunt man, was man alles nicht gebraucht hat, dass man mal wieder viel zu viel dabei hatte und mit weniger ausgekommen wäre. Loslassen bezieht sich aber nicht nur auf materielle Güter, auch loslassen von Verpflichtungen, auch die Kinder oder andere freigeben, sie nicht binden oder unter Druck setzen. Wo irgend möglich sollen sie frei sein. Das ist nicht einfach, aber wichtig, offen miteinander zu reden. Allerdings ist nicht das Wichtigste, dass wir unter keinen Umständen die Hilfe von jemandem in Anspruch nehmen sollten. Das ist die verkehrte Haltung unserer Zeit, wo man in der Gefahr ist, zu vereinzeln, einsam zu werden. Ja, niemand zur Last fallen. Aber ist es wirklich das Wichtigste? Unser Leben ist tatsächlich doch auf Stellvertretung angelegt, dass wir füreinander einstehen müssen, sonst geht's gar nicht. Die Babys brauchen die Eltern, die alten Menschen die Kinder oder andere, die keine Kinder haben, die sich um sie kümmern. Die Menschen sind da, um einander zu helfen. Und wenn man eines Menschen Hilfe nötig hat, so muss man ihn ansprechen. Das ist der Weltbrauch und heißt noch lange nicht betteln. So sagt Jeremias, Gott helf, lebte vor so ungefähr 300 Jahren. Wäre gar nicht gut, wenn jeder nur für sich bleiben würde. Dann geht nämlich ein ganz wichtiges Feld der Sinnstiftung und der Erkenntnis verloren, nämlich, dass es Last, aber auch Glück sein kann, für andere da zu sein. Es geht auch was verloren, wenn wir einander gar nicht mehr fordern und in Anspruch nehmen, nur noch schonen und nichts voneinander bitten und sich, heißt dann irgendwie vielleicht auch, sich aus dem Weg gehen. Das produziert einsame Helden und tut allen Beteiligten nicht gut. Loslassen heißt auch manchen falschen Stolz loslassen. Und jetzt das Gegenteil, festhalten. Wann in unserem Leben halten wir fest? Wenn wir wackelig sind, kleine Kinder, die laufen lernen und schwache oder hilfsbedürftige Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Warum halten wir fest? Damit wir nicht fallen und uns nicht wehtun und uns was brechen. Festhalten ist eine Schutzmaßnahme. Wir brauchen sie nur zu bestimmten Zeiten im Leben und ganz bestimmt auch auf der letzten Reise. Eine Hand spüren kann Geborgenheit bedeuten. Meine Mutter hat mir erzählt, wie wichtig mir das wohl als Kind war, dass sie beim Einschlafen mir im Dunkeln die Hand gehalten hat. Und später sagte sie, und wenn ich gerade rausgehen wollte und dachte, jetzt schläft er, dann hast du nochmals nach mir gerufen. Ja, das weiß ich, für kleine Kinder kann Einschlafen eine Hürde sein. Auch für die letzte Reise ist es wichtig, dass wir einen Halt haben. Manche von Ihnen haben schon einem lieben Menschen die Hand gehalten, ihn spüren lassen, dass er nicht allein ist. Ich bin bei dir. Das lässt uns Gott auch durch Menschen ganz leibhaft erfahren. Ich bin bei dir, auch im Dunkel deines Lebens und in der Nacht des Todes. Festhalten, da denke ich an die Bibelworte und in die Gesangbuchlieder. Es ist ein Schatz, wenn wir was in uns tragen, an das wir uns halten können. Solche Worte können wie Haltegriffe im Dunkeln sein, wo sich die Gedanken festmachen können, wo wir uns an das halten, was uns zugesagt ist. Darum ist es gut, wenn wir einige dieser Halteworte immer wiederholen und memorieren, damit wir sie zur Verfügung haben, wenn wir sie brauchen. Abschied nehmen. Es ist gar nicht gesagt, dass das überhaupt möglich ist, Abschied zu nehmen. Man kann ja auch plötzlich sterben. Aber wenn es möglich ist, dann sollten wir dem nicht ausweichen. Wenn Angehörige da sind, Frau, Kinder, Nichten, Neffen, wie es eben die Beziehungen hergeben, dann ist es ein Trost, sich nochmals zu sehen und sich zu verabschieden. Es geht auch mir so. Es ist ganz anders, wenn man sich nochmals gesehen hat. Abschied nehmen noch zu Lebzeiten. Der Abschied gehört zum Leben, immer wieder. Und auch der letzte Abschied gehört dazu. Und schließlich aufblicken. Wohin geht die Reise? Ja, das ist die Frage. Wer verreist, hat ein Ziel. Ganz toll übrigens, danke bei der Einladung, bei der Grafik. Da ist beide Worte Reise und Ziel, sodass man Reiseziel lesen kann, so gut dargestellt. Christen haben ein Ziel. Davon habe ich am Anfang gesprochen, die Heimat im Himmel. Wie geht es Ihnen? Ja, wenn Sie ein Reiseprospekt anschauen, wo Sie gern hin möchten, ich denke, dann beflügelt Sie das vermutlich. Wenn Sie gern verreisen, weckt das Ihre Vorfreude. Da möchte ich gern hin, das möchte ich mal sehen. Und so ist mit den Texten aus dem Wort Gottes auch. Sie sind, was den Himmel betrifft, wie ein Reiseprospekt und möchten Vorfreude wecken. Vorfreude auf die Ewigkeit, auf das Zuhause-Sein bei Gott für immer. Und darum ist es gut, wenn wir was aufnehmen, hören und lesen und in dieser Vorfreude in uns Nahrung geben. Vielleicht wenden Sie ein bei den Reiseprospekten, die ins Haus flattern, da kann ich mir was drunter vorstellen. Im Urlaub, da ist zwar anders wie zu Hause, aber doch ähnlich. Aber bei dem einmaligen Reiseziel aus der Bibel, da kann ich mir gar nichts vorstellen. Der Einwand ist berechtigt. Niemand von uns war schon dort. Wir leben in dieser Welt und da gibt es zwei Koordinaten. Zwei Maßstäbe, die für uns alle gelten und die heißen Raum und Zeit. Wir sind immer zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Wir können nicht gleichzeitig an verschiedenen Orten sein, wir können auch nicht zurück in die Vergangenheit mehr gehen, höchstens noch in der Erinnerung und auch nicht voraus in die Zukunft, höchstens in der Planung, aber nicht real. Unsere Zeit heißt immer jetzt. Doch Gott und die Engel leben in einer anderen Welt. Sie kennen keine Grenzen, darum auch keine Zeit. Und so wird es auch mal sein, wenn wir gestorben sind. Wir können uns das wirklich nicht vorstellen. Das ist ganz normal. Aber wenn das jetzt nur an unserer Vorstellung hängen würde, dann müssten wir passen. Doch Glaube heißt ja nicht nur, was ich mir vorstellen kann, kann auch sein. Es ist ja ein einmaliges Ziel, auf das wir zugehen. Einmalig nicht nur, weil wir noch nie dort waren. Einmalig, weil Jesus Christus ein für alle Mal die Grenzen des Todes durchbrochen hat. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Durch das Evangelium, so heißt es in 2. Timotheus 1. Das ist die epochale Veränderung. Wir werden dabei sein, wenn wir ihm gehören durch Taufe und Glaube. Im Neuen Testament werden darum die Christen auch Erben genannt. Erben wissen, dass sie was bekommen, was erben werden. Aber erst wenn der Erblasser, so heißt es ja beim Notar, verstorben ist, dann wird das Testament eröffnet und kann das Erbe angetreten werden. Das Beste kommt für uns noch, es ist aber noch nicht so weit. Viele Lieder und Worte machen uns Mut auf diesem Weg, nicht die Geduld zu verlieren und nicht das Vertrauen wegzuwerfen. Zum Beispiel aus dem Hebräerbrief. Das war damals, habe ich viel später erst erfahren, als ich geboren wurde in dem Jahr, die Jahreslosung. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Oder was Paulus sagt, Römer 8, 18, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das nenne ich Hoffnung. Also, was wir alles durchmachen, es ist ein Klacks eigentlich gegenüber dem, was auf uns zukommt, was die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Aber habe ich jetzt eigentlich was unterschlagen? Bin ich wie ein schlechter Verkäufer, der einem das Blaue vom Himmel erzählt, aber nicht alles sagt, was Sache ist? Da kommt doch noch was. Etwas, was uns schon zu Lebzeiten sehr unangenehm ist. Und das ist das Gericht. Wer geht denn von uns gern vor Gericht? Ja, das steht in der Bibel. Am vergangenen Sonntag war das der Wochenspruch. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das jeder empfange, nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Wir Menschen sind für das verantwortlich, was wir tun und lassen. Die Weltgeschichte wird nicht wie Hornberger Schießen ausgehen und niemand wird sich einfach aus dem Staub machen können. Aber wer Jesus gehört, hat gute Aussichten. Denn Jesus ist nicht der Richter, sondern sein Fürsprecher. Und Jesus hat den Freispruch für jeden, der auf seine Vergebung traut und sein Kreuz als Pfand annimmt. Und da sind wir zuversichtlich. Zuversichtlich bei diesem Herrn, dass er eben das, was er schon zu unseren Lebzeiten macht, dann auch, wenn wir vor seinem Thron stehen, nicht anders machen wird. Dass er unser Fürsprecher ist, der für unsere Versöhnung sorgt. Und das ist ja sein Ziel mit dieser ganzen Welt. Die große Reise hat und das einmalige Ziel. Ich wollte Ihnen mit diesem Vortrag heute Nachmittag einfach ein paar Gedanken weitergeben, die Ihnen eine Hilfe sein sollen, beim Loslassen und beim Festhalten, beim Erinnern und beim Abschied nehmen. Aber ich möchte Sie vor allen Dingen ermutigen, nach vorne zu schauen. Das ist die Blickrichtung des Ewigkeitssonntags. Es ist ja interessant, wir haben ja für diesen Tag eigentlich zwei Worte. Einmal Totensonntag, wo wir der Toten gedenken, das was die Katholiken an aller Seelen tun am 2. November. Und wir sagen Ewigkeitssonntag. Mir gefällt der Ewigkeitssonntag viel besser. Nicht, weil ich an den Tod nicht erinnert werden will, sondern weil er genau diese Perspektive Ewigkeit, Herrlichkeit, das, was Gott für uns vorhat, vor Augen stellt. Und es ist mein Wunsch für Sie, für uns, dass wir so viel mehr ja, von diesem Reiseziel her geprägt werden, auch in einer Zeit, die nicht einfach ist. Wenn man manchmal fragt, was kommt da vielleicht noch auf uns zu alles? Ja, wissen wir ja nicht. Aber diese, wenn man die Blickrichtung der Ewigkeit hat, dann kann man seinen Weg gehen. Die Marie Schmalenbach dichtet in ihrem Lied, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit. Ich möchte mit uns beten. Du großer Gott, du hast uns erschaffen, jeden Einzelnen, jede Einzelne. Unser Leben ist offen vor dir. Wir sind nicht irgendwie ein Zufallsprodukt oder nicht nur, so auf die Welt gekommen. Wir sind im Plan deiner Liebe, unser ganzes Leben. Wir können das vielleicht gar nicht fassen und aufnehmen. Und doch ist es so, du hast dein Auge auf uns von Anfang an. Und jetzt schenk uns doch, dass wir dir glauben, dass du mit uns unterwegs bist und dass du einen Herzenswunsch hast, dass wir einmal in der Ewigkeit uns freuen, dich wiederzusehen. Danke, lieber Vater im Himmel. Von dir hören wir heute, wie du dem Sohn entgegengegangen bist und ihn nach Hause geliebt hast. Und tu das auch mit uns. Und wo wir es noch nicht glauben können, mach's doch, dass es so weit kommt. Und dass wir uns einmal freuen, bei dir zu sein. Tröst auch alle, die heute traurig sind, weil sie einen Menschen verloren haben, die heute dran denken. Du kannst trösten wie kein anderer. Und lass uns Menschen deines Segens sein und in dieser Perspektive unseren Weg gehen. Dank sei dir. Amen.